Das Thema, was uns heute Abend beschäftigt, ist in Deutschland ein bisschen kompliziert in der Entwicklung, in dem Sinne, dass die Verhandlungen an sich um die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen schon 2002 begonnen haben, lange vor TTIP und CETA-Verhandlungen. Aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hat sich als sehr, sehr schwierig erwiesen. Was sich ein bisschen verändert hat, seit TTIP und CETA in Verhandlungen sind. Heute Abend möchte ich auf die Geschichte zurückgehen, damit wir verstehen, warum wir da sind, wo wir sind, mit den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, woher wir kommen, wo die Probleme liegen. Und zum Schluss möchte ich versuchen, Ihnen zu vermitteln, dass das, was in der Rechtfertigung dieser Freihandelsabkommen immer wieder thematisiert wird von den Protagonisten, eigentlich nicht stimmt, weil das Zeitalter, das sie aufrufen, was sozusagen Heil bringen soll, nichts Neues ist, weil gerade die Länder, die mit diesem Abkommen konfrontiert werden, seit 30 Jahren schon eine Liberalisierung erleben. Und diese Liberalisierung hat kein Heil mit sich gebracht. Im Gegenteil, sie hat dazu beigetragen, dass Lebensperspektiven zerstört worden sind und viele der jungen Menschen, die sich auf dem Weg machen, um nach Perspektiven woanders zu suchen, tun das nicht, weil sie ihre Heimat, wo sie ihre Wurzeln haben, nicht mögen. Sie tun das, weil ihre Perspektiven zerstört worden sind. Und zum Teil, indem sie sich auf den Weg machen, machen sie nicht anders, als dem Reichtum zu folgen, was ihre Länder verlassen hat. Jetzt zurück zu meinem Anfang. Warum die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen? Die sogenannten EPAs, Economic Partnership Agreements, werden verhandelt zwischen der Europäischen Union, damals Europäische Gemeinschaft, und den Ländern Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raumes. Was haben diese Länder gemeinsam? Sie haben nur gemeinsam ehemalige Kolonien europäischer Mächte gewesen zu sein. Nach den Unabhängigkeiten der meisten afrikanischen Länder hatte sich sowas wie eine Notwendigkeit ergeben, die Beziehungen zwischen den kolonialen Mächten und den damaligen Kolonien neu zu gestalten, weil die alte Art der Beziehungen nicht mehr ging mit den Unabhängigkeiten. So wurde eine Reihe von Abkommen unterzeichnet. Das bekannteste Abkommen ist das Abkommen von Lomé, was 1975 unterzeichnet wurde. Was ist die Besonderheit für dieses Abkommen von Lomé? Die Besonderheit ist, dass die Europäische Gemeinschaft den ehemaligen Kolonien in Afrika, in der Karibik und im pazifischen Raum einseitige Handelspräferenzen gewährten für 97% der Agrarprodukte und 100% der industriellen Produkte. Einseitig bedeutet von einer Seite gewährt, und diese Länder waren nicht gezwungen, ihre Märkte für die Europäische Gemeinschaft zu öffnen. Entwicklungspolitisch betrachtet klingt das schon mal sehr attraktiv, aber wie das oft ist in solchen internationalen Abkommen, ist der Teufel im Detail. Bei diesen 3%, die ausgeklammert wurden bei den Agrarprodukten, handelt es sich hauptsächlich um Produkte, Beispiel Zucker, bei denen diese ehemaligen Kolonien gegenüber Produzenten aus der Europäischen Gemeinschaft sehr konkurrenzfähig waren. Und diese Produkte wurden von diesem präferentiellen Marktzugang ausgeklammert. Die Gewährung der Handelspräferenzen im industriellen Bereich war insofern zynisch, als diese Länder aufgrund ihrer Rolle in der Kolonialzeit als Rohstofflieferanten nicht viel vorzuweisen hatten im industriellen Bereich. Sie waren immer noch in dieser Rolle, Rohstoffe zu produzieren, zu exportieren. Und da sind Präferenzen, die sie nicht wirklich wahrnehmen konnten. Über diese Kritik hinaus gab es sehr interessante Mechanismen, die entwicklungspolitisch sinnvoll waren, zum Beispiel zur Stabilisierung von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt und so weiter und so fort. Und diese Handelspräferenzen galten ohne Schwierigkeiten bis 1995, als die Welthandelsorganisation gegründet wurde, die WTO. Mit der Gründung der Welthandelsorganisation hat sich eine Schwierigkeit ergeben, weil diese Handelspräferenzen, die die Europäische Gemeinschaft nur den ehemaligen Kolonien gewährten, gegen einige der Prinzipien der Welthandelsorganisation verstießen. Zum Beispiel das Prinzip der Gleichbehandlung. Und tatsächlich gab es zwischen 1994 und 1996 Beschwerden von lateinamerikanischen Ländern und mittelamerikanischen Ländern, die die gleichen Produkte anbieten auf dem Weltmarkt wie bestimmte afrikanische oder karibische Länder, zum Beispiel Bananen. Und sie bekamen von der Europäischen Gemeinschaft nicht diese Präferenzen, die die anderen bekamen. Und sie haben Beschwerden eingereicht bei der Welthandelsorganisation. Und daraus hat sich aus der Sicht der EU die Notwendigkeit ergeben, die alten Handelspräferenzen kompatibel zu machen mit den Regeln der Welthandelsorganisation. Aber weil das nicht von heute auf morgen erfolgen konnte, wurde eine Ausnahmeregelung ausgehandelt, die bis 2000 galt. Und im Jahr 2000 hatte die Europäische Gemeinschaft mit den Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raumes das sogenannte Cotonou-Abkommen unterzeichnet. Und im Cotonou-Abkommen wurde festgeschrieben, dass die Europäische Gemeinschaft mit den ehemaligen Kolonien Verhandlungen führt um die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die kompatibel sein sollen mit den Regeln der Welthandelsorganisation. Und diese Freihandelsabkommen sollten am 31. Dezember 2007 in Kraft treten. Deswegen haben 2002 die Verhandlungen begonnen. Aber zu dieses Inkrafttreten am 31. Dezember 2007 kam es nicht, weil sich die Verhandlungen als sehr, sehr schwierig erwiesen haben. Und zwar sowohl im Blick auf den Verhandlungsstil als auch im Blick auf die Inhalte. Kurz auf den Verhandlungsstil, man würde das zusammenfassen, Fortsetzung der kolonialen Muster. Die Menschen, die die Verhandlungen führen, das sind genau die Akteure, die auch bei CETA und TTIP unterwegs sind. Das ist nicht Frau Merkel oder Herr Gabriel, die mit ein bisschen Diplomatie daherkommen. Das sind Funktionäre der Generaldirektion für Handel der Europäischen Kommission. Reine Bürokraten, die nur knallharte Interessen vor sich haben. Und sie haben sich zu Beginn dieser Verhandlung auf eine Art verhalten, dass die Partner in der Karibik, in Afrika und im pazifischen Raum wie Kinder behandelt fühlten. Und dieser Verhandlungsstil wurde auch dadurch deutlich, dass die Europäische Union erpresserische Mittel an den Tag gelegt hat, indem man immer wieder gesagt hat, wenn ihr bis dahin nicht die Fortschritte erreicht, die wir sehen wollen, dann streichen wir Entwicklungshilfezahlungen und so weiter und so fort. Und diese Taktik hat sich als kontraproduktiv erwiesen. Aber das ist nur die eine Seite. Die ganz wichtige Seite ist, was die Inhalte angeht. Die EPAs bestehen darin, dass die Länder in Afrika, in der Karibik und im Pazifischen Raum ihre Märkte öffnen für Produkte aus der Europäischen Union. Im bürokratischen Jargon heißt das, die EPAs sollen dazu dienen, die Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raumes progressiv besser in den Weltmarkt zu integrieren, damit sie in der Lage sein können, ihre Probleme besser zu lösen. Ein anderes Ziel, was am Anfang auch formuliert wurde, ist die Förderung der regionalen Integration. Aber wenn man sich mit den Inhalten auseinandersetzt, das hat mit Weltmarktintegration nicht viel zu tun und mit regionaler Integration gar nicht. Nehmen wir diesen ersten Punkt. Öffnung der Märkte. Das bedeutet praktisch, die Länder sollen ihre Zölle abbauen für Produkte aus der Europäischen Union. Die Unterhändler der Länder haben immer argumentiert, wir können das nicht machen, weil sobald wir das machen, unsere Märkte überschwemmt werden mit Produkten aus der Europäischen Union. Beim jetzigen Niveau der Zölle können wir schon feststellen, dass diejenigen, die in Ghana, in der Elfenbeinküste, in Benin Hühnerfleisch produzieren, längst von ihren eigenen Märkten verdrängt wurden, weil die Hühnerteile, die aus der EU kommen, aber auch aus Brasilien, aus den USA, aufgrund dieser niedrigen Zölle viel, viel günstiger sind als die lokale Produktion. Das gilt auch für Tomaten, das gilt für Milch und Milchprodukte, das gilt für Zwiebeln, das gilt für viele andere Produkte. Aber dieser Verdrängungsmechanismen der lokalen Produzentinnen ist nur eine Seite. Die andere Seite betrifft die Staatseinnahmen. Für viele Länder sind diese Zölle, die angehoben werden an den Grenzen, wichtige Bestandteile des nationalen Budgets. Und sie haben argumentiert, wenn wir unsere Grenzen öffnen, die Zölle abbauen, verlieren wir Einnahmen. Das ist dann Geld, was uns fehlt im Blick auf Gesundheitswesen, im Blick auf Bildungswesen, im Blick auf Aufbau der Basisinfrastruktur und so weiter und so fort. Die Europäische Union argumentierte, macht ihr euch keine Sorgen, wir würden kompensieren. Aber was heißt Kompensation? Nehmen wir das Beispiel von Westafrika. Alle Studien, die wir durchgeführt haben, zeigen, dass ein Land wie Ghana durch den Abbau der Zölle ab dem Inkrafttreten der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen pro Jahr mehr als 300 Millionen Euro verliert. Was ausgehandelt wurde, ein Mechanismus für Kompensation, ist ein Fonds, der die Europäische Union finanziert, ein Fonds, der Entwicklung fördern soll. Die Europäische Union würde für die nächsten 10 Jahre ab dem Inkrafttreten des Abkommens 6,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, aber das ist für 16 Länder. Wenn man das verteilt auf 10 Jahre, Ghana würde daraus ungefähr 75 Millionen pro Jahr bekommen und das steht in keinem Verhältnis zu dem, was das Land verlieren würde. Das betrifft die erste Konsequenz, Zollabbau. Ein anderes Thema, was umstritten war während der Verhandlungen, betrifft die sogenannten Exportsteuern. Es gibt jetzt schon in vielen Regionen Afrikas Länder, die eine Steuer erheben auf alle Rohstoffe, die exportiert werden. Hinter dieser Steuer steckt eine einfache Logik. Rohstoffe werden teurer gemacht für alle Produkte, die ins Ausland gehen. Und das soll dazu dienen, zum einen durch die Steuer Mittel zu generieren für den Staatshaushalt, aber noch wichtiger, volkswirtschaftlich, Anreize schaffen für Unternehmen, die Verarbeitung vor Ort zu machen und keine Rohstoffe exportieren. Und die Regierungen haben immer argumentiert, und das war von Namibia zum Beispiel im südlichen Afrika deutlich zu hören, solange wir Rohstoffe exportieren, exportieren wir Arbeitsplätze. Und wenn man sich die Bevölkerungsstruktur in Afrika, in fast allen Ländern anguckt, der Anteil der jungen Menschen im Gegensatz zu Europa zum Beispiel ist sehr hoch. Und wie schafft man es, Arbeitsplätze entstehen zu lassen für diese junge Bevölkerung? Der klassische Weg ist die Diversifizierung der Ökonomie. Und zu dieser Diversifizierung gehört es auch, Industrialisierung zu fördern. Und das bedeutet auch, Rohstoffe selbst verarbeiten. Am Anfang wollte die EU diese Exportsteuer einfach verbieten. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Länder sich bewusst waren um die Bedeutung dieser Steuer für ihre Ökonomien, haben sich die Verhandlungen in die Länge gezogen. Ich nehme noch 2 Klauseln, die sehr, sehr problematisch sind in diesen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Das ist zum einen die sogenannte Meistbegünstigungsklausel. Auffällig ist auf jeden Fall, oder kann man auch Parallele ziehen zwischen den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und TTIP und CETA. Das ist die geostrategische Dimension dieser Freihandelsabkommen. Die Version, die in den Texten jetzt drin ist, besagt, alle Handelsvorteile, die diese Länder Drittstaaten gewähren, die einen Anteil von mehr als 1,5% am Welthandel haben, sollen auch für die EU gelten. Und damit hat die EU im Blick Länder wie China, Indien, Brasilien, die Türkei auch. Das sind Länder, die mehr als 1,5% Anteil am Welthandel haben. Aber durch so eine Klausel wird der Handlungsspielraum dieser Länder weggenommen, strategische Partnerschaften einzugehen mit Drittstaaten. Und dadurch wird auch deutlich erkennbar, dass die EPAs sozusagen auch dazu dienen sollen, die alte koloniale Logik der Ausrichtung der Ökonomien der Länder Afrikas auf Europa aufrechtzuerhalten, indem zum einen die neue Konkurrenz aus China, Brasilien, Indien ausgeschaltet wird und zweitens dafür wird auch in Kauf genommen, dafür zu sorgen, dass diese Länder gar nicht hochkommen, dass sie selbst gar keine Konkurrenz werden. Eine dritte Klausel, die auch sehr problematisch war während der Verhandlungen, die immer noch problematisch ist, das ist die Liberalisierung im Bereich der Industrie. Man muss sich das so vorstellen, die EU sagt, okay, um diese Kompatibilität mit den Regeln der Welthandelsorganisation zu gewährleisten, müsst ihr liberalisieren. Aber wir stellen fest, die wettbewerbsfähigste Region der Welt verhandelt mit Ländern, die, was Einkommen angeht, zu den ärmsten gehören. Viele dieser Länder, zum Beispiel in Afrika, sind sogenannte LDCs, Least Developed Countries. Das Angebot an euch lautet, wir gestalten diese Liberalisierung asymmetrisch. Wir würden 100% öffnen, sozusagen die 3% Ausnahmen würden wir ja auch wegmachen, aber ihr liberalisiert nur bis zu einem bestimmten Grad. Die meisten Länder aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur haben auf dieser Liste der sensiblen Produkte, die sie nicht liberalisieren wollen, vor allem Agrarprodukte aufgenommen, um die Ernährungssouveränität zu gewährleisten. Aber darunter leidet jetzt die Industrie. Das heißt, der industrielle Bereich wird fast komplett liberalisiert. Und das ist ein Problem, weil Armut in diesen Ländern nicht als primär Agrar allein überwunden, auch der Agrarbereich muss sich industrialisieren. Deswegen haben viele Länder argumentiert und argumentieren immer noch, dass es nicht geht, dass, wie das in den Texten heißt, Infant Industry, diese junge Industrie, liberalisiert wird, um in direkte Konkurrenz zu treten mit der Hightech-Industrie aus Europa. Und sie haben zu Recht auch argumentiert, alle Länder, die ihre Industrie entwickelt haben, einschließlich der neuesten Beispiele, Südkorea und so weiter und so fort, haben nichts anders gemacht, als alle sensiblen Bereiche ihrer Wirtschaft zu schützen, bis sie eine gewisse Konkurrenzfähigkeit erreicht haben. Erst dann waren sie bereit zu öffnen. Aber genau das verlangt man von den afrikanischen Ländern. Aber weil all das so kompliziert war, haben sich die Verhandlungen hingezogen. Ende 2007 wurden sie nicht abgeschlossen. Dann hat die Europäische Union angeboten, sogenannte Interimsabkommen zu verhandeln mit einzelnen Ländern. Sie wurden auch verhandelt, zum Teil auch paraffiert oder unterzeichnet, aber sie traten nie in Kraft und die Verhandlungen wurden weitergeführt. Heute haben wir folgende Situation. In Afrika haben wir insgesamt 5 EPA-Regionen. Die eine EPA-Region, Westafrika, besteht aus den 15 Ländern, die Mitglieder der Entwicklungsgemeinschaft Westafrika sind. Anglophone, Frankophone, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Gambia, Benin und all diese winzigen Mini-Staaten, die Sie kennen. Und Mauretanien, das sind die 16. Wir haben eine EPA-Region, die Zentralafrika heißt. Sie besteht aus Kamerun, Zentralafrika, Kongo-Brazzaville, offiziell auch Kongo-Kinshasa, Gabun, Äquatorialguinea. Wir haben eine EPA-Region, East African Community. Sie besteht aus 6 Ländern, Kenia, Tansania, Ruanda, Uganda, Burundi und Südsudan. Wir haben eine EPA-Region, ESA, East and Southern Africa. Das größte Land in dieser Region ist Simbabwe. Zu dieser Region gehört auch Sambia, Malawi, aber auch die Inselstaaten des Indischen Ozeans, Mauritius, die Seychellen, Komoren und so weiter und so fort. Und wir haben eine EPA-Region, die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika, SADC, mit Südafrika, Lesotho, Swasiland, Botswana, Namibia, Angola und Mosambik. Jetzt, die Situation, die wir haben, ist, dass die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika, SADC, ein Abkommen unterzeichnet hat am 10. Juni diesen Jahres. Und dieses Abkommen wurde auch mittlerweile von einigen Ländern im südlichen Afrika ratifiziert. Und gestern wurde das Abkommen vom Europaparlament ratifiziert. Die Region ist in Southern Africa mit Zimbabwe und die anderen. Sie hat ein Interimsabkommen, aber dieses Interimsabkommen hat nur 5 Länder versammelt. Alle anderen haben sich den Verhandlungen bis jetzt verweigert. Richtung Norden, East African Community. In dieser Region hatte Kenia, aber auch Ruanda das regionale Abkommen unterzeichnet. Alle anderen weigern sich nach wie vor, das zu tun. Und dieses Abkommen kann auch nicht in Kraft treten, solange nicht alle Mitglieder der Entwicklungsgemeinschaft unterzeichnet und ratifiziert haben. In Zentralafrika ist die Situation noch komplizierter. Von allen Ländern hat nur ein Land, Kamerun, ein Interimsabkommen ratifiziert. Aber dieses Abkommen wird von der EU als Zentralafrika-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen dargestellt. Aber das ist nur Propaganda. Das betrifft nur Kamerun. Und dann haben wir Westafrika, diese große Region. Und dort haben 13 der 16 Mitglieder dieser Gemeinschaft das Abkommen unterzeichnet. Aber das kann nicht in Kraft treten, weil 3 wichtige Länder immer noch nicht unterzeichnen wollen. Und darunter Nigeria. Und Nigeria ist nicht nur, was Bevölkerung angeht, das größte Land, sondern auch, was Wirtschaftskraft angeht. Das ist 84% der Wirtschaftskraft Westafrikas. Das heißt, solange Nigeria nicht unterzeichnet, passiert dort nichts. Aber warum haben wir diese Situation, wo einige unterzeichnet haben, andere nicht, in den gleichen Regionen? Da spielen eher politische Prozesse eine Rolle. Die Länder haben im Laufe der Jahre viel Widerstand geleistet gegen diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und die EU hat immer wieder neue Taktiken entwickelt, um die Länder zur Unterzeichnung zu zwingen. Die Taktiken bestanden darin, zum Beispiel wie im Fall von Zentralafrika, mit einem Land alleine zu verhandeln, Kamerun, weil sich die Unterhändler von Kamerun als manipulierbar erwiesen haben. Und die EU hatte die Hoffnung, wenn Kamerun unterzeichnet, wird es gelingen, dadurch alle anderen zu bewegen, auf dieses Boot zu springen. Das hat nicht funktioniert. Aber die zentrale Taktik der EU war, immer neue Fristen festzulegen. Die erste Frist nach dem 31. Dezember 2007 war der 1. Oktober 2014. Und diese Frist war mit einer Marktzugangsreform verbunden, in der die EU sagte, alle Länder, die bis zum 1. Oktober 2014 keine Schritte zur Unterzeichnung und Ratifizierung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen eingeleitet haben, verlieren automatisch ihren präferentiellen Zugang zum europäischen Markt. Das hat sehr viel Dynamik in die Verhandlungen gebracht, aus 2 Gründen. Zunächst, diese Frist hatte sehr viel Spannungen zwischen den einzelnen Ländern in den Regionen gebracht, weil alle Länder, die als LDCs, Least Developed Countries, am wenigsten entwickelten Länder gelten, brauchen eigentlich die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen nicht für ihren Zugang zum europäischen Markt, weil im Rahmen der Welthandelsorganisation es eine Provision gibt zur Gewährung eines präferentiellen Marktzugangs zu armen Ländern. Und die Europäische Union setzt diese Provision um durch die sogenannte Alles-außer-Waffen-Initiative. Das heißt, diese Länder dürfen alles quoten- und zollfrei in die Europäische Union exportieren, solange es nicht um Waffen geht. Die haben sie in der Regel nicht. Die Waffen kommen eigentlich von hier nach da. Aber da diese am wenigsten entwickelten Länder diesen Marktzugang haben, betraf diese Frist vor allem die Länder, die als Länder mit mittlerem Einkommen gelten. Das ist in Westafrika die Elfenbeinküste, Ghana und Nigeria. Das ist in Zentralafrika Kamerun. Und das ist in Ostafrika Kenia alleine. Und das ist im südlichen Afrika Namibia, Botswana und Swasiland. Südafrika gehört auch dazu, aber Südafrika hatte schon ein eigenes Abkommen mit der EU. Jetzt für diese Länder bestand ein großer Handlungsbedarf, irgendwie die anderen zu bewegen, zu unterzeichnen, damit sie ihren präferentiellen Marktzugang nicht verlieren. Die zweite Dynamik, die dieser Frist bewirkt hat, ist, dass große Spannungen in den Regionen entstanden sind zwischen einerseits den exportorientierten Sektoren der Wirtschaft und andererseits den binnenmarktorientierten Sektoren. Wenn ich von Widerstand sprach vorhin, der Widerstand gegenüber diesen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen kam von Bauernorganisationen, von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und sie haben kein Interesse an den EPAs. Aber es gibt diese großen Unternehmen, die für den europäischen Markt produzieren. Sie produzieren Kaffee, sie produzieren Kakao, Tee, Schnittblumen, Bohnen. Sie haben großes Interesse daran und sie haben die besseren Zugänge auch zu den Regierungen. Sie haben Druck auf die Regierungen gemacht und dieser Druck hat dazu geführt, dass diese Länder mittleren Einkommen viele andere überzeugt haben, vor dem 1. Oktober 2014 das Abkommen zu paraffieren. Paraffieren bedeutet, wir nehmen zur Kenntnis, wir haben zu Ende verhandelt. Der nächste Schritt heißt dann unterzeichnen. Und der nächste Schritt, das ist die Ratifizierung in der Regel durch die Parlamente. Diese zwei ersten Schritte, Paraffierung, Unterzeichnung in einigen Regionen, es ist aufgrund dieser Mechanismen zustande gekommen. Aber wenn man zum Beispiel Westafrika nimmt, dann muss man auch einen anderen Faktor berücksichtigen, der dazu geführt hat, dass es Dynamik gab in den Verhandlungen. Das ist die politische Änderung, vor allem in der Elfenbeinküste. Dass bei den letzten Präsidentschaftswahlen dort es Streitigkeiten gab zwischen den beiden Kandidaten, Ouattara, dem jetzigen Präsidenten, und Gbagbo, der in Den Haag sitzt. Und der aktuelle Präsident konnte sich nur deswegen durchsetzen, weil die französischen Kolonialtruppen, die immer noch in Afrika stationiert sind, in dieses Land interveniert sind. Und zwar zugunsten des jetzigen Präsidenten. Und dieser Präsident hat sich sehr, sehr stark dafür eingesetzt, dass Westafrika diesen Schritt zur Unterzeichnung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen macht. Jetzt haben wir die Situation. Diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, dort wo sie zustande gekommen sind, sind es nicht deswegen, weil sie so viel Gutes bringen für die Länder, sondern weil dahinter sehr viel Druck steht. Und zwar Druck von den Unternehmen. Und das ist auch die andere Verbindung zu TTIP. Wenn wir davon sprechen, dass es Firmen gibt, die in Afrika produzieren, für den europäischen Markt, welche Firmen sind es? Man kann zusammenfassend sagen, Ostafrika hat diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen verhandelt, um den präferentiellen Marktzugang für die Blumen und die grünen Bohnen aus Kenia zu retten. Aber wenn man fragt, wer sind die Unternehmen in Kenia, die Schnittblumen und Bohnen für Europa produzieren? Die Studien, die unsere Partner vor Ort gemacht haben, zeigen, 86% der Firmen, die Blumen in Kenia produzieren, sind europäische Unternehmen, britische, niederländische. Und fairerweise muss man dazu sagen, es gibt ein paar kenianische Eliten, unter anderem der Präsident selbst, die Anteile an einigen dieser Firmen haben. Wenn man das zuspitzt, würde man sozusagen sagen, dass Europa mit Europa verhandelt, letztendlich. Das Gleiche kann man im Blick auf Westafrika sagen. Wer produziert Kakao, Kaffee, Bananen für den Export nach Europa? In der Elfenbeinküste, in Ghana, da sind hauptsächlich französische Firmen. In Westafrika ist das noch schlimmer. Sie kontrollieren nicht nur den Handel, zum Beispiel die Gruppe Bolloré kontrolliert 60% des Kakaohandels aus Westafrika. Aber das Schlimmste ist, sie kontrolliert nicht nur den Handel, sondern auch die gesamte Infrastruktur. Die Häfen, Flughäfen in Westafrika werden zum großen Teil von dieser einen Firma, Bolloré aus Frankreich, kontrolliert. So ist die Problematik. Jetzt, wenn man diese Problematik auf die Ziele zurückführt, die ich am Anfang erwähnt hatte, Integration der afrikanischen Ökonomien in den Weltmarkt, damit die Länder ihre Probleme besser lösen können, regionale Integration, das steht in keinem Verhältnis. Die Inhalte dieser Abkommen sagen etwas anders als diese Ziele, die in der Präambel immer noch stehen. Das ist auch deswegen wichtig, das so zu erwähnen, weil die afrikanischen Länder nicht heute beginnen, sozusagen dieses Experiment Liberalisierung zu machen, um in den Genuss der Früchte der Liberalisierung zu kommen. Die Liberalisierung hat in Afrika schon 30 Jahre. Und wenn wir heute über Flüchtlinge sprechen, einige sprechen sogar von Flüchtlingsströmen, dann sollte man das auch bedenken, was in den 80er Jahren schon passiert. Mit den sogenannten Strukturanpassungsprogrammen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Dieses Bündel von wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die eingeführt werden, um die Schuldenkrise zu lösen, damals. Aber auch damals sagte man schon, um einen Strukturwandel dieser Ökonomien einzuleiten. Es hieß damals, mit den Strukturanpassungsprogrammen will man erreichen, dass die schöpferischen Kräfte des Marktes von den Fesseln der staatlichen Regulierung und Bürokratisierung befreien. Und das Versprechen war damals, wenn man das tut, dann entstehen Arbeitsplätze, dann gibt es Reichtum und durch den Trickle-Down-Effekt werden alle reich. 30 Jahre später gibt es mehr Armut in den Ländern, als das in den 80er Jahren der Fall war. Aber was auch eingetreten ist, ist, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in diesen Ländern größer geworden ist. Wir haben viel mehr Millionäre in Nigeria, in Südafrika, in Kongo, als das in den 80er Jahren der Fall war. Aber wenn wir von Flucht sprechen, ich gebe immer das Beispiel, eines der zentralen Probleme, mit denen wir zum Beispiel in Nordnigeria zu tun haben, wo Boko Haram junge Menschen rekrutiert und Terror verbreitet, und durch Terror fühlen sich viele gezwungen, sich auf den Weg zu machen, nach woanders. Eines der zentralen Probleme ist Mangel an Bildung. Diese jungen Menschen haben keinen Zugang zu Bildung gehabt, weil sie Opfer der Strukturanpassungsprogramme der 80er Jahre sind. Weil was fast alle Ökonomen gezeigt haben, die sich wirklich ernst nehmen, alle zeigen, der ökonomische Nutzen der Strukturanpassungsprogramme war sehr, sehr gering. Aber die sozialen Folgen waren fatal. Weil was die Strukturanpassungsprogramme mit sich gebracht haben, war, dass der Staat, der sozusagen verschlankt werden musste, sich zurückgezogen hat aus sozialen Bereichen, aus Bildungswesen, aus Gesundheitswesen. Subventionen für Landwirtschaft wurden zurückgefahren. Und das zu einer Zeit, als alle Industrienationen ihre Subventionen erhöht haben für ihre Bauern, aber auch für ihre Industrie. Was passiert ist, 30 Jahre später, ist, dass eine gewisse Deindustrialisierung stattgefunden hat. mit einem Verlust von Perspektiven für junge Menschen. Dann gab es Mitte der 90er mit der Begründung der Welthandelsorganisation diese neue Welle der Liberalisierung, die zum Teil auch erklärt, dass heute die Zölle in den Ländern so niedrig sind, dass lokale Produktion nicht konkurrenzfähig ist. Und wenn man das sieht, diese Entwicklung, dann muss man sagen, das ist schon verrückt, heute noch davon zu sprechen, dass die Länder diese Zölle weiterhin abbauen sollen. Aber das ist genau das, was die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen verlangen. Ich komme jetzt zu Ende. Wenn wir von Flucht und Fluchtursachen sprechen, ist es oft eine Tendenz, und in Deutschland war sie letztes Jahr, als die Zahlen der Menschen, die zu uns kamen, sehr hoch waren, es war eine Tendenz, diese scharfe Trennung zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Kriegsflüchtlingen zu machen. Und diese Diskussion wurde so zugespitzt, dass der Eindruck entstand, die Kriegsflüchtlinge sind die Guten, die kann man noch tolerieren. Die Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Menschen, die von uns nur profitieren wollen. Es gibt keine Berechtigung dafür, dass sie zu uns kommen. Mein Punkt ist zu sagen, diese Trennung stimmt an sich gar nicht. Ich verweise Sie auf dieses tolle Buch von Professor Yash Tandon aus Uganda. Das Buch heißt Handel ist Krieg, der Krieg des Westens gegen die Welt. Das Interessante ist, dass er zeigt, dass wie alle Kriege der Handel auch Flüchtlinge verursacht. Interessanterweise scheinen die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge die Routen zu wählen, die der Reichtum nimmt. Wir dürfen uns die Welt nicht so ausmalen, dass wir eine Globalisierung propagieren, die Bewegungsfreiheit für Waren, Dienstleistungen, Kapital propagiert und Grenzen für Menschen. Das funktioniert nicht. Und das ist genau das, was dieser Flüchtlingskrise uns vor Augen führt. Und solange wir das nicht wahrnehmen, dass die Routen der Menschen und die Routen des Reichtums, und damit verstehe ich Rohstoffe, Fische, die aus Westafrika oder von den Küsten von Somalia kommen, damit verstehe ich auch die Finanzströme, eine kriminelle Finanzarchitektur, die Unternehmen erlaubt, in Südafrika hohe Gewinne zu machen, alles verschwinden zu lassen und plötzlich taucht das Geld auf irgendwelchen Papers, die man Panama Papers nennt. So eine Welt funktioniert nicht. Und das ist das, was diese Krise uns zeigt. Und solange wir uns mit diesen strukturellen Ursachen von Flucht nicht auseinandersetzen, brauchen wir nicht über Fluchtursachen zu sprechen, weil ansonsten propagieren wir nur diese Idee, wir können Fluchtursachenbekämpfung betreiben, indem wir den Ländern helfen, Konflikte gewaltlos auszutragen, als ob wir in Deutschland Rezepte darüber hätten, wie man Konflikte überall auf der Welt löst. Nein, wahre Fluchtursachenbekämpfung, wenn es darum geht, wirklich strukturell zu denken, beginnt hier. Im Blick auf Handel, wie wir den bis jetzt betrieben haben, wie wir Strukturen heute zementieren, um ihn weiterhin so zu treiben. Aber das beginnt auch hier im Blick auf die Waffen, die wir tagtäglich am Fließband produzieren und die irgendwie Absatzmärkte brauchen. Und die Absatzmärkte für Waffen sind bekannterweise dort, wo jetzt gekämpft wird. Dankeschön.